This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain.
Cryptocurrency.
The technical scene is causing what's in.
Trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hype-Instituts. Ich bin Christian vom Media Lab Bayern und regelmäßige Podcast-Hörer werden merken, dass das ein bisschen ein anderer Einstieg ist als sonst. Auch nur mit mir und ich will kurz erklären, warum. Mein Podcast-Kollege Johannes Klingebild und ich haben diese Folge aufgenommen, kurz nachdem diese Spiegel-Recherche, die große Spiegel-Geschichte zum Fall Christian Ullmann und Colin Fernandes rauskam. Und eigentlich hatten wir uns gedacht, dass wir auch darüber reden würden, weil das ja natürlich auch eine technologische Dimension hat. Also es steht der Verdacht von KI-Deepfakes im Raum, aber natürlich hat auch die generelle Situation von Frauen im Internet und von Sexismus im Internet hat eine technologische Dimension. Und das sind ja normalerweise Sachen, die wir im Hype-Institut auch behandeln. Wir haben dann aber ein bisschen rumprobiert und ein paar Sachen aufgenommen, haben uns aber mit nichts davon so richtig wohlgefühlt, weil turns out, wenn man so wie wir in so einem Podcast normalerweise polemisch flapsig und so locker flockig über Tech-Themen spricht, ist man vielleicht nicht der richtige Ort, um dann auf einmal mit der angemessenen Ernsthaftigkeit über digitalen Missbrauch zu sprechen. Und wir haben uns deshalb entschieden, das nicht zu tun und stattdessen lieber auf Leute zu verweisen, die sich dem Thema so widmen, wie uns das selbst auch angemessen erscheint und die euch auch viel, viel mehr Mehrwert bieten können, als wir das zu dem Thema jemals könnten. Und ihr findet diese Empfehlungen alle auch unten verlinkt in den Shownotes. Und genau, die Empfehlungen wären, wer sich tatsächlich einen Podcast dazu anhören will, also keinen Medienbruch haben möchte, dem sei die Folge Es reicht, der Fall Christian Ullmann empfohlen von Salva Humsi im Podcast House of Humsi. Was wir auch dazu spannend fanden, ist der Instagram-Account von Nora Markert. Sie ist Juraprofessorin an der Uni Münster. Die hat einige Beiträge und Bücher zur Rechtssituation empfohlen, so speziell was KI-Deepfakes angeht, aber auch generell zu sexueller Gewalt im Internet und postet auch darüber hinaus sehr empfehlenswerten Jura-Content. Da auf jeden Fall ein Follow wert. Und dann empfehlen wir natürlich auch nochmal den Originalartikel im Spiegel. Schaut euch das gerne an, unterstützt diesen wichtigen Journalismus. Da habt ihr, glaube ich, dann viel bessere Inhalte, als ihr das aus diesem halb ernsten Podcast über Tech bekommen könntet. Und normalerweise steigen wir immer ein, dass wir fragen, was der Hype macht. Ich würde sagen, in diesem Fall macht der Hype alles wahrscheinlich nur noch schlimmer. Das Hype-Institut auf der anderen Seite steht aber natürlich solidarisch an der Seite von Colin Fernandes und von allen Betroffenen sexueller und sexualisierter Gewalt, egal ob das jetzt im Internet passiert oder sonst wo. Damit dann jetzt in den Rest der Folge. Wir haben noch zwei KI-Gaming-Themen für euch und ein bisschen was zu Prediction Markets. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lass uns noch zum Thema, lass uns über KI lachen gehen. Da gibt es eigentlich zwei Sachen, beides aus dem Gaming-Bereich. Ich weiß, da bist du nicht ganz so tief drin, aber ich glaube, du hast es mitbekommen. Lass uns vielleicht zuerst mit dem etwas interessanteren Thema oder anfangen und dann zu dem reinen Witz-Thema übergehen, würde ich sagen. Das interessantere Thema zuerst für mich war jetzt DLSS 5. Da musst du vielleicht kurz reingehen. DLSS ist eine Technologie, die hauptsächlich von Nvidia benutzt wird. Auf Nvidia-Grafikkarten beim Gaming kann man DLSS benutzen. Ich verstehe es selber nicht so 100%, deswegen werde ich nicht versuchen, das hier in der Tiefe zu erklären. Ich glaube, ganz grob kann man sagen, es geht darum, dass die Technologie, die Grafikkarte, künstlich Frames, also Bilder generiert, die dann dafür sorgen, dass man beim Zocken ein flüssigeres Bild hat. Da gibt es ja die berühmten Frames per Second. Das Auge nimmt irgendwie 24 Frames per Second wahr. Moderne Spiele wollen aber mindestens 60 Frames per Second, damit eben die Bewegungen smooth aussehen, dass man Details besser sehen kann und so weiter. Und teilweise Spiele, die das nicht über die Engine abbilden können, können dann eben auf Nvidia DLSS zurückgreifen, um künstlich quasi zwischen zwei real existierende Frames eine künstlich generierten zusätzlichen Frame einzubauen und dadurch die Bildrate, das Bild smoother zu machen. Das ist jetzt wahrscheinlich mega, mega oberflächlich. So ungefähr funktioniert es, nagelt mich nicht drauf fest.
Ja.
Kern des Ganzen ist, dass Nvidia jetzt, und das muss man glaube ich nicht sagen, Nvidia ja auch die Hersteller von den ganzen KI-Chips, die einzigen, die mit KI wirklich Geld verdienen, haben jetzt die neueste Version dieses DLSS-Tools rausgebracht, DLSS 5, was natürlich auf generative KI setzt. Und zwar sieht es so aus, das wurde glaube ich von Nvidia noch nicht bestätigt, aber es scheint so, dass tatsächlich jeder Frame, der gerendert wird, durch eine KI geschickt wird, die quasi den Prompt hat, okay, make it look more real.
Ja.
Und auch das ist eine Verkürzung, da stecken auch ein paar Lighting-Sachen drin, also wie man Licht besser rendern kann.
die vielleicht sogar ganz interessant sind. Aber das, worauf sich die meisten Leute eingeschossen haben jetzt nach der Veröffentlichung, war eben, dass es einfach bei Charaktermodellen effektiv so aussieht, als hättest du einfach einen KI-Slop-Filter über Charaktermodelle gezogen. Man könnte sagen, die Charaktere sehen alle mega yesified aus. Ich weiß nicht, ob das Begriff ist, den junge Leute noch benutzen. Aber es sieht halt so aus, wie man KI-Bilder sich vorstellt von Menschen. Auch da übrigens, ne, jetzt kommen wir doch wieder zu dem Thema, auch da wieder mit einem offensichtlichen sexistischen Bias, weil halt Frauen, die zumindest in den Beispielbildern, die sie haben, Frauen stärkeres Make-up draufgesetzt kriegen, weil sie schmalere Wangenknochen eingeführt kriegen und so weiter und so fort. Also auch da stärker in so ein sexualisiertes, normschönes Korsett irgendwie getränkt werden. Mhm. Und das ist technologisch, ist mir das erstmal fast wurscht, was ich da viel interessanter finde. Und wo mich auch mal dein Eindruck interessieren würde, ist einfach die Idee, dass der Backlash war riesig. Also ich habe keinen, ich folge einigen Gaming-Publikationen und Gaming-Publikationen ist das eine, aber auch in den Kommentarspalten drunter, eigentlich niemanden gesehen, der das in irgendeiner Form gut fand oder verteidigt hat. Und Gamer wirklich auch angefangen haben mit, aber was ist denn mit dem künstlerischen, mit der künstlerischen Intention der Videospielmacher? Ja. Und muss denn alles immer so fotorealistisch aussehen? Gibt es nicht auch sowas wie Art Direction? Und haben sich die MacherInnen und Macher des Spiels vielleicht was dabei gedacht, dass der Charakter so aussah und nicht anders, kein Make-up trägt oder irgendwie sowas? Und den Backlash dagegen, das ist das, was ich eigentlich interessant finde, weil ich glaube, das vergessen wir oft, auch im Medienbereich, zumindest jetzt, wo wir ja hier auf der Ebene unterwegs sind, wo wir eher mit Technologists sprechen, mit Leuten, die über KI nachdenken, mit Leuten, die darüber nachdenken, wie man KI einsetzen kann. Und da gibt es überhaupt nicht, da sind ja auch viele kritische, skeptische Geister irgendwie dabei, aber ich glaube, wir in der Bubble unterschätzen manchmal, wie unbeliebt KI tatsächlich ist bei den Endnutzern da draußen.
Ja, total. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu zählen würde, weil ich meine, ich sehe die Statistiken und ich habe es auch immer wieder erwähnt und das ist auch, ne, ein anderes Thema, aber wenn Leute immer wieder drüber reden, oh, wir wollen Nachrichten personalisieren, jede Umfrage, eine nach der anderen, zeigt, dass die Leute keine personalisierten Nachrichten haben wollen. Und dass da einfach ein großes Misstrauen da ist und ich glaube, gerade Nvidia ist halt, ich frage mich ehrlicherweise, und das ist vielleicht der größere Bogen, aber ob das nicht einfach die gleiche Logik ist oder die gleiche Fehlwahrnehmung ist, die Microsoft auch hat mit Copilot, muss überall drin sein. Google hatte das eine Zeit lang auch, dass du auf einer Seite irgendwie 4, 5 Gemini-Button hattest. Da sind sie inzwischen auch wieder so ein bisschen zurückgefahren. Und dieses, wir haben dieses Ding und das muss jetzt überall rein und wir packen das so weit rein wie nur möglich. Ich finde es interessant, weil ich glaube, es ist so eine gewisse so Corporate-Dynamik, die da ehrlicherweise zum Tragen kommt, wo man eher so bestimmte Zielvorgaben zu erfüllen hat und jeder muss jetzt KI nutzen, wo ja auch irgendwie all die CEOs sehr, sehr explizit mit sind, was halt genau zu solchen sehr absurden Produktentscheidungen führen, die man dann wieder zurückrudern darf nach 2, 3 Monaten. Ich kann dir leider nicht so viel über so Gamer-interkulturelle, also oder Gamer-kulturelle Dynamiken sagen, aber ich glaube auch da ist es ja immer wieder so die Aufregung oder das Gefühl, so wie ich das wahrnehme, dass eine gewisse Aversion gegen große Unternehmen ist, da ist, die versuchen, Gaming als sehr explizit kapitalistische Plattform für sich zu nutzen.
Was irgendwie auch interessant ist, wo ich auch nie so richtig einen Dreh zu gefunden habe, weil ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, der durchschnittliche Gamer ist jetzt nicht unbedingt der Posterboy für progressive gesellschaftliche Einstellungen.
Ja.
Ja. Also es gibt, man kann ein relativ gutes Argument dafür machen, dass so ziemlich alles, was in den USA gerade schlecht läuft, irgendwie mit Gamergate angefangen hat. Also ich glaube, es ist ein bisschen so, dass politische Einstellungen mal irgendwie das eine, viele Gamer bauen, glaube ich, sehr viel von ihrer Identität darauf auf, dass sie die Leute, die Games machen, bewundern und dass das irgendwie Helden sind. Und alles, was irgendwie denen die Freiheit nimmt, die besten Games zu machen, die sie machen wollen, weil es sind ja immer die Corporate Overlords, die Spiele schlecht machen, manchmal auch Frauen oder Minderheiten, aber meistens sind es irgendwie die Corporate Overlords, die in diesem Weltbild die Spiele schlecht machen und wenn die ganzen krass guten Programmierer nur so machen könnten, wie sie wollten, dann wäre jedes Spiel irgendwie perfekt. Und da, also wie oft ich da gesehen habe, dass tatsächlich mit diesem künstlerischen Aspekt argumentiert wurde, sagen, wir können doch nicht, da haben doch richtige Programmierer gesessen und Art Directors gesessen, die haben irgendwie sich überlegt, wie das auszusehen hat und jetzt kommt so ein Filter drüber. von DLSS 5 und dann sieht's bescheuert aus. Das kann ja nicht sein. Das nimmt denen die Autonomie weg. Aber ich glaube auch, selbst wenn man vom Gaming-Bereich mal weggeht, ich glaube, in der Kunstszene ist es genauso. Es gibt ein paar Leute, die mit KI als künstlerische Medium in irgendeiner Form experimentieren, aber außerhalb davon, wenn man sagt, oh, ich habe hier ein Bild,
ja.
Also das ist ja ein eigenes Medium, aber ich habe dieses Bild mit KI generiert, gibt es, glaube ich, keinen oder sehr, sehr wenige Kunstfans, Kunstgenießer, die das irgendwie gut fänden. Genauso bei der Musik, genauso beim Film. Und wie stark da doch die öffentliche Stimmung auch gegen KI ist und wie stark KI halt einfach inzwischen synonym ist mit mittelmäßigen bis schlechten Inhalten,
ja,
finde ich dann schon super spannend und zeigt so ein bisschen, also außer Pornografie und Krieg, für was wird es benutzt? Ich denke, der Suchmaschinenaspekt ist das, es gibt ja Nutzerzahlen, es gibt ja Millionen Leute, die Tools nutzen. Coding ist wahrscheinlich noch so ein Thema, aber für fast alles andere ist der Backlash wirklich immer riesengroß.
Ja.
Und ich glaube, das haben viele, die über KI nachdenken, nicht genug auf dem Schirm.
Nee, definitiv nicht. Und ich meine, der Punkt ist auch der, dieses Narrativ adoptiere es oder bleibe zurück, ist halt an der Stelle halt, im Englischen würde man sagen, self-defeating, weil es einfach nur Vertrauen zerstört. Und da einfach nur übergriffiger Druck aufgebaut wird, der natürlich nicht erwidert wird und wo die Leute natürlich nicht drauf gucken und sagen so, ja, okay, vielleicht hat er recht, sondern es wird immer als, wie so ein interner Kulturkampf eigentlich wahrgenommen. Ist auf jeden Fall keine gute Art und Weise, Leute dazu zu kriegen, eine Technologie ernst zu nehmen oder auszuprobieren.
Ist ja aber auch bei KI jetzt irgendwie auch nichts Neues. War ja bei Social Media schon genauso. Ich erinnere mich an die Streits in den Redaktionen zwischen, es war schon auch kulturkämpferisch. Aber ja, also ich denke, wenn man auch als Medienunternehmen, gar nicht mal über die LLMs herstellen gesprochen, irgendwann damit Geld verdienen will auf eine Art, sollte man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein zu überlegen, okay, wo lässt man das auf EndnutzerInnen und Endnutzer treffen?
Ja.
Und wo sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig damit sein, es vielleicht wirklich nur als Werkzeug im Hintergrund zu benutzen?
Schönes Schlusswort.
Genau, ich würde vielleicht noch ganz kurz den lustigen, ganz lustigen Teil, das können wir, glaube ich, sehr kurz machen. Ich verlinke den Text einfach in den Shownotes. Das ist auch im Gaming-Bereich, da gab es eine Situation, Spieleentwickler hatten mit ihrem Publisher hatten einen Deal, dass wenn sie eine bestimmte Zahl an Verkäufen erreichen, nachdem das Spiel veröffentlicht wurde, kriegen sie einen Bonus von $250 Millionen. Dann sah es durch Vorbestellungen und so weiter, sah es ganz gut aus, dass sie dieses Ziel erreichen. Daraufhin hat der CEO des Publishers hat die beiden Chefs rausgeworfen, relativ offensichtlich, um diese 250 Millionen nicht zahlen zu müssen. Es kam dann zu einer Klage. Und der lustige Teil daran ist, dass offenbar dieser CEO ChatGPT um Rechtsbeistand gefragt hat, wie er da in diesem Prozess vorgehen soll, seine eigenen Anwälte ignoriert und dann jetzt krachend verloren hat. Und also mutmaßlich in der Situation ist, dass er bald diese $250 Millionen bezahlen muss. Das verlinke ich einfach noch unten drunter. Das war einfach eine lustige Geschichte und einfach noch ein gutes Zeichen, dass man wirklich Dinge, die rechtssicher oder wichtig sein müssen, auch sowas wie Steuererklärungen oder sowas, auf gar keinen Fall mit einem LLM machen sollte.
Ach ja, du, lass die Leute einfach lernen, würde ich sagen.
Genau. Okay, ich würde sagen, dann kommen wir noch zum dritten zum Thema heute.
Genau.
Genau, ein Thema, wo Johannes Klebel mich angesprochen hat. Christian, ich möchte über Prediction Markets sprechen.
Ich möchte nicht, aber ich habe das Gefühl, wir müssen.
Welches Parlay hast du am Laufen?
Ja, es ist kein wirkliches, aber du weißt, was ein Prediction Market ist.
Ich weiß es, aber vielleicht erklär es trotzdem nochmal.
Genau.
Für alle, die das Privileg hatten, noch nicht so viel davon mitbekommen zu haben.
Die beste Art, ein Prediction Market zu erklären, ist, stell dir vor, du könntest Wetten auf so ziemlich alles abschließen. Von natürlich, welches Team wird welches Spiel gewinnen oder welcher Spieler wird welches Tor schießen. Je nischiger natürlich, desto besser. Aber auch natürlich so Sachen wie, wann wird der Angriff auf den Iran starten? Wie viele Raketen werden wo einschlagen? Und das ist im Grunde, in Amerika gibt es zwei Startups, Polymarket und Kalshi, die beide im Grunde genau diese Form von Wetten ermöglichen. Sie nennen sich witzigerweise Prediction Markets. Wir haben halt eine Vorhersage gemacht.
Das hat, glaube ich, allein rechtliche Gründe, oder? Das ist auch, ich habe jetzt den Witz mit dem Palais gemacht. Also das ist ja eine mehrstufige Wette, was beim Sportwetten irgendwie populär ist, was ein anderes Problem ist, gerade in den USA. Ich glaube, das geht da tatsächlich gar nicht. Insofern ist das war irgendwie ein polemischer Witz, weil eben sie machen so ein paar kleine Kniffe, damit sie eben nicht als Betting laufen können, sondern eben als was anderes, obwohl es offensichtlich Betting ist. Also Wetten, Sportwetten mit politischen und Nachrichteninhalten im Endeffekt.
Genau, und ich komme auch noch zu dem, also es ist im Grunde so ein bisschen so vielleicht so Narrative Engineering oder halt so ein bewusstes, wie vermarkte ich mich an der Stelle. Und das Problem ist natürlich, das offensichtliche Problem an der ganzen Stelle ist, diese Dinger kann ich anonym nutzen. Das heißt, wenn ich irgendwie Insiderwissen habe, ja klar kann ich dann Wetten anschließen, wenn ich irgendwie im Weißen Haus unterwegs bin und ganz genau weiß, wann der Präsident in Venezuela jetzt genau gekidnappt wird, kann ich da halt entsprechend eben auch drauf wetten. Und genau das ist natürlich passiert. Was ja sagen würde, okay, ist es vielleicht so, warum ist das jetzt interessant für uns, weil wir ja auch irgendwie so eine Mediennähe ja doch oft haben, so, mein Gott, lass die Amis doch Wetten abschließen, auf was sie auch immer wollen.
Ich glaube, die Chance, dass Jesus vor 2030 zurückkommt, steht gerade irgendwie 8-1, dass es nicht tut.
Ja, es ist, glaube ich, würde ich mal sagen, eine sehr einfach zu gewinnende Wette an der Stelle.
Ja, nicht so, also wie man da teilweise so in so konstruktivistische Diskussionen rankommt, was eigentlich das Eintreten eines Ereignisses eigentlich ist, können wir vielleicht gleich noch kurz zu kommen.
Nein, das verschieben wir auf einen anderen, die Konstruktivismus, Relativismus, Diskussion, oder Positivismus-Diskussion, die machen wir heute nicht. Der Punkt ist so ein bisschen der, und das ist interessant, inzwischen, also zum einen versuchen beide Unternehmen zunehmend an Journalismus sich ranzuwanzen. Zum einen, indem sie Sponsored Posts platzieren, aber auch zum anderen hat zum Beispiel der Dow Jones hat Polymarket Betting Data integriert in seinem Content, würde ich jetzt mal sagen. Wall Street Journal hat auch zum Beispiel schon angefangen, so einzelne Sachen mit einzubetten. CNN, CNBC, in Substack ist es ja inzwischen auch als Feature mit drin, dass ich also einzelne Wetten in mein Newsletter mit einbetten will, wenn ich das machen will. Und Nate Silver ist inzwischen ein Public Advisor für Polymarket. So, da also diese Verbindungen werden auf dieser einen so institutionellen Ebene immer enger. Und auf der anderen Seite, es gab ein Interview mit dem Robinhood CEO, der selber jetzt nicht aktiv investiert, also nicht aktiv auf seiner Plattform solche Wetten anbietet, der aber im Grunde so ein bisschen diesen Ton anschlägt. Was ist eigentlich News? Und sollten Journalisten nicht einfach auch gute Vorhersagen treffen können und dafür belohnt werden? Was natürlich so, ne? Das ist ja nicht Nachrichten. Also Nachrichten ist ja nichts, was passieren wird, sondern grundsätzlich, was passiert ist. Also was verifizierbar passiert ist und per Definition in der Vergangenheit liegt.
Und selbst wenn wir über Zukunft sprechen, wie es ja auch zum Beispiel im Klimajournalismus auch passiert, wo wir, ich glaube, wir beide, aber auch im Media Lab und so und generell, ich glaube, das ganze Feld der Strategic Foresight sich seit Jahrzehnten den Mund darüber fusselig redet, dass es nicht um Vorhersagen geht, sondern um das Vorbereitetsein, um den Umgang mit Unsicherheit. Ja, sucks to be you, es geht jetzt doch um Vorhersagen.
Ja, total. Das ist halt interessant, ne? In einem Kontext, wo es natürlich auch vielen Medien nicht unbedingt blendend geht. Wirtschaftlich kommen zwei weitere Startups hinzu, die mit viel Geld um sich werfen, gleichzeitig als Journalismus oder ernstzunehmende Informationsquelle wahrgenommen werden wollen und im gleichen Zug eben auch und also so langsam Stück für Stück untergraben, was eigentlich die Definition von Journalismus und Nachrichten eigentlich sein sollte. Es wird trotzdem nicht passieren, dass ich einen New York Times Artikel lese und dann nebenbei irgendwie den Button habe, wette drauf, welchen Bundesrichter Donald Trump als nächstes attackieren wird. Unwahrscheinlich.
Darauf würde ich nicht wetten, ehrlich gesagt.
Also
New York Times
mal.
Vielleicht, aber Washington Post.
Ja, fairer Punkt. Es ist auf jeden Fall insofern interessant. In Deutschland ist es natürlich, liegt die Rechtslage ein bisschen anders, was Glücksspiele angeht. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich ein bisschen eher verschont werden. Ich garantiere dir aber, wir werden garantiert auf den nächsten Medienkonferenzen mindestens einen Talk dieses Jahr darüber hören müssen, inwiefern Prediction Markets die Zukunft des Journalismus sind.
Ja, also ich glaube auch da können wir, also beim Sportsbetting ist es ja schon passiert, dass also selbst, ich sag mal, minderjährige Athleten, weil du ja auch auf, keine Ahnung, Bambini-Spiele wetten kannst in den USA im Endeffekt, Sportlerinnen und Sportler ja bedroht wurden. Einfach weil, okay, ich hatte hier gewettet, dass du noch ein Tor schießt, du hast kein Tor geschossen, ich bringe dich um. Und ich glaube, das ist jetzt im Journalisten auch schon passiert, oder?
Ja, jetzt muss ich selber nochmal raussuchen. Es gab den Fall, wo ein Journalist hier, Polymarket Gamblers threaten Israeli Journalist over Missile Strike Story. dass eben mehrere Leute, die eine Wette abgeschlossen hatten, eine Wette über 23 Millionen US-Dollar angeblich, und er hatte eben drüber berichtet, nicht zugunsten der Leute, die diese Wette abgeschlossen hatten, worauf sie ihn im Grunde bedroht hatten. Also ne, auch da wieder so, wenn sobald halt Geld im Spiel ist, nimmt das wieder sehr unangenehme und etwas weirder Ausmaße einfach an.
Ich finde es ganz interessant, dass du vorhin gesagt hast, dass ja auch die Börse die Prediction Markets irgendwie daneben anzeigt. Das finde ich wiederum irgendwie ganz passend, weil es ja doch ein schönes Symbol dafür ist, dass Finanzinvestment sehr, sehr wenig mit irgendwelchen rationalen Verhalten zu tun hat. Ich glaube, der Homo economicus ist doch deutlich empirisch widerlegt, sondern dass es da tatsächlich viel um Vibes geht. Und das ist ja das, was diese Prediction Markets sind. Ich glaube, das ist natürlich auch schon falsch benannt, weil sie machen eben keine Predictions. Das sind eigentlich eher Vibe-Abfrage-Markets, die viel mehr über, ich sag mal, vielleicht kann man sagen, eine öffentliche Stimmung zu einem Thema irgendwie aussagen. Das hat aber natürlich überhaupt keine Auswirkung darauf, ob das tatsächlich passiert oder nicht. Außer halt auf diese sehr, sehr komischen Arten, wie dann, weil viele Leute darauf gewettet haben, dass dann vielleicht doch dazu führt, dass jemand, der Entscheider ist, daran glaubt und es dann passiert. So, also über diese sehr konstruktivistischen, undurchdringbaren Wege kann es vielleicht was damit zu tun haben, was tatsächlich passiert. Aber grundsätzlich hat das mit Vorhersagen oder mit einer in irgendeiner Form deterministischen Aussage über die Zukunft ja überhaupt nichts zu tun, offensichtlicherweise.
Total.
Und es ist tragisch, dass Journalisten da mitmachen. Also Nate Silver, meine Güte, aber auch andere.
Ja. Ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist das Symptom einer Industrie, die wirtschaftlich einfach definitiv nicht auf dem steigenden Ast ist und deswegen man sich natürlich alle Geldquellen nimmt, wenn man sie kriegen kann und angeboten kriegen kann. Weiß auch nicht. Zum Thema deprimierende Themen dieser Woche.
Ja, gehen wir auch wieder deprimierend raus. Das passt ja irgendwie ganz gut. Für mich ist es, ich sehe auf jeden Fall, das ist jetzt das nächste Thema, wo man wahrscheinlich früh genug, wenn man früh genug dabei gewesen wäre, irgendwie richtig viel Geld mit hätte verdienen können, was ich an mir vorbeisegeln lasse. Weil, keine Ahnung, bei Blockchain war ich nicht dabei, bei NFTs war ich nicht dabei. Ich war bei KI, habe ich nicht früh genug investiert. Und jetzt bei Polymarket und so hätten wir natürlich auch viel früher sagen können, hey, wettet doch drauf, was im nächsten Hype-Institut besprochen wird. Und dann so insidermäßig richtig abkassieren. Auch da waren wir wieder zu spät, Johannes.
Ja, wobei hast du das mitbekommen? Es gab eine Webseite, Moment, jetzt muss ich es auch nochmal raussuchen. Hier, Barnbet. Ist das ein Satireprojekt? Man kann auch nicht mit echtem Geld wetten, sondern du kriegst Münzen, wenn du dich anmeldest. Aber du kannst doch wetten, wie verspätet welche Züge sein werden der Deutschen Bahn.
Ja, warum denn nicht? Solange das nicht die offizielle Statistik wird, wie die Deutsche Bahn Verspätungen misst.
Definitiv nicht. Es war auch, glaube ich, ein Satireprojekt von einem Entwickler, der sich darüber aufgeregt hat, über die Verspätungen der Bahn.
Damit können wir uns alle identifizieren.
Würden wir auch mal in die Shownotes einfach packen.
Genau, das machen wir. Ja gut, dann würde ich sagen, wir beide gehen jetzt noch ein bisschen an unseren Portfolios arbeiten.
Yes, genau.
Ihr könnt dann drauf wetten, ob wir nächsten Monat wiederkommen.
Welcher Tag?
Oder nicht.
An welchem Tag?
Oder an welchem Tag, genau. Wir richten das ein bei Polymarket und versprechen auch, dass wir kein Insider-Trading machen, weil wie gesagt...
Das würden wir nie tun.
Ja, das ist dafür, wie gesagt, wir sind auch schon wieder zu spät dran, um vom Griff zu profitieren. Insofern seid ihr da auf der sicheren Seite. Wir hören uns nächsten Monat. Hoffentlich vielleicht mal wieder mit positiveren Sachen. Das sagen wir auch irgendwie jede zweite Folge und es passiert nie. Also schaltet nächsten Monat wieder ein, was dann alles schlecht ist. Und bis dahin, gute Zeit trotz allem. Ryan Broderick zu zitieren, berührt Gras, solange es noch geht. Macht's gut. Danke, dass ihr wieder dabei wart.